Cannstatt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Die 102. Folge unseres Podcasts und es ist keine Folge wie jede andere und die Umstände sind euch natürlich auch allen bewusst. Philipp Meisel, grüß dich.
Ich grüße aus dem Homeoffice in Stuttgart Süd. Servus.
Wir beide sind im Homeoffice, das heißt, wir sind nicht körperlich irgendwie zusammen anwesend, sondern hier Kollege Meisel in Stuttgart, meine Wenigkeit im schönen Ostfildern. Auch uns hat sozusagen ins Homeoffice beordert und wir arbeiten von zu Hause aus und versuchen auch da natürlich weiterhin, nicht nur hier in diesem Podcast, sondern auch euch, so gut es geht, auf dem Laufenden zu halten, um alle Themen, die natürlich auch vor allem gesamtgesellschaftlich, aber, und das ist das, worum wir uns natürlich kümmern wollen, werden müssen, den VfB Stuttgart im Speziellen betreffen.
Philipp. Ja, hast du schön gesagt, Christian. Einfach nochmal an euch da draußen der klare Hinweis, die erste Folge, die wir dezentral aufnehmen, völlig neue Umstände, neue Tools, wahrscheinlich deutlicher Einfluss auf die Qualität, seht uns nach. Wir werden jetzt erstmal so gucken, wie wir über die Runden kommen. Was haben wir für Themen heute, Christian?
Ja, wir haben kein Spiel, auf das wir zurückblicken können, wie sonst immer. Wir versuchen mal, das alles chronologisch ein bisschen aufzuarbeiten. Was ist denn da also passiert? Im Allgemeinen betrachtet bei DFB, DFL und im Speziellen, wie hat sich das dann auf den VfB Stuttgart ausgewirkt am Wochenende und dann jetzt in der Gegenwart? Und ja, welche Auswirkungen hat das auf die Zukunft? Ja, werden auch da ein bisschen schauen, wie äußern sich denn die Verantwortlichen an der Mercedesstraße, wie gehen die damit um, wie sind die Folgen, die möglicherweise drohen, die möglicherweise auch gravierend sein werden, auch für den VfB Stuttgart. Das alles werden wir versuchen zu beleuchten und ja, ansonsten gilt natürlich auch für uns genauso wie für euch, man ist so ein bisschen in der Schwebe, man weiß nicht genau, wann geht's weiter, wie geht's weiter, zumindest grundlegende Fakten sind jetzt dann aber geschaffen worden von den Verantwortlichen in den vergangenen Tagen, Philipp.
Ja, das ist richtig und ich finde es vor dem Hintergrund total lustig, wie es der DFB geschafft hat, innerhalb von kürzester Zeit den schwarzen Peter wieder an die DFL abzugeben, weil wenn man ja noch weiß, was davor los war mit Fanprotesten Land auf, Land ab bezüglich der ganzen Kontroverse, Diskussion um Dietmar Hopp und sein Status als goldenes Kalb. So war der DFB der Verband, der es geschafft hat, in kürzester Zeit zu sagen, Leute, das hat so keinen Sinn mehr. Wir setzen die dritte Liga bis auf Weiteres aus. Und auch die unteren Ligen wurden dann ja von den Landesverbänden unterstützt, also WEV und NOEV und wie sie alle heißen, entsprechend in den Lockdown geschickt. Und die DFL hat sich meines Erachtens bis auf die Knochen blamiert, hat, solange es irgendwie geht, versucht, weiter Druck drauf zu halten, weiterspielen. Wir wollen Geisterspieltag Nummer 26 irgendwie durchziehen. Da waren schon alle anderen Top-Ligen in Europa im Lockdown-Zustand und gesagt, es geht so nicht weiter. Mannschaften in Quarantäne, einzelne Spieler in Quarantäne und die DFL entscheidet am Freitagmorgen noch lockerflockig, ja, wir ziehen das durch. Und dann hat sich die Sachlage dramatisiert über den Tag. Ihr könnt euch vielleicht alle noch gut dran erinnern, wie letzter Freitag ablief. Da hat sich ja quasi im 30-Minuten-Takt haben sich da die Informationslagen und Sachlagen geändert. Und dann ist, glaube ich, gegen 16 Uhr ungefähr die DFL dann eingeknickt und hat endgültig dann gesagt, okay, wir lassen es bleiben und setzen erstmal bis zum 2. April, also die nächsten zwei Spieltage bis zur Länderspielpause, die setzen wir jetzt erstmal aus.
Ja, das war auch bei uns, also ich war im Frühdienst und gerade als ich dabei war, meinen Laptop runterzuklappen und die Anordnung hatte, du nimmst den jetzt mit, weil ab sofort das Homeoffice, da ja. Kam dann eben diese Meldung der Absage, zumindest jetzt dieses Spieltags. Wir wissen ja jetzt mittlerweile auch, dass auch der übernächste Spieltag oder das, was jetzt der nächste gewesen wäre, also der 27. Spieltag, auch abgesagt ist. Und das wirkte wirklich an diesem Freitag natürlich auch alles ein bisschen chaotisch, auch auf uns. Auch wir haben uns teilweise in der Redaktion umgeschaut und gesagt, sag mal, haben sie sie eigentlich noch alle? Also wenn selbst Verbände wie die UEFA, wie die Premier League direkt aussetzen, also warum wollt ihr auf Teufel komm raus diesen Geisterspieltag spielen? Die Gründe dafür wurden dann, genau, ja, die Gründe dafür wurden dann im Hinterher auch immer klarer, die wurden dann auch von DFL-Präsident Christian Seifert ja am Montag in dieser Pressekonferenz erläutert. Und ich muss sagen, ja, das war am Freitag wirklich kein gutes Bild, das die DFL abgegeben hat. Ich finde, dass Christian Seifert mit dieser, wie ich finde, denkwürdigen Pressekonferenz am Montag das zumindest wieder einigermaßen, wie soll ich sagen, gerade gebogen hat, ist vielleicht zu viel, aber versucht hat, für mich zumindest so einzuordnen, als dass ich weiß, okay, ich kann zumindest nachvollziehen, wie die Gedankengänge waren. Und auch der Christian Seifert, den ich für bislang eigentlich immer sehr, sehr, fast schon ein bisschen dröge, möchte ich sagen, der wirkt doch ein bisschen, ne? Aber selbst der hat einfach nicht mehr verbergen können, dass er auch sehr, sehr persönlich angefasst war und dass ihn das auch mitnimmt. Und so wie er die ganzen Geschehnisse vom Freitag rekapituliert hat, so habe ich das dann auch, sag ich mal, für mich selbst jedoch einigermaßen einordnen können und Verständnis dafür aufbringen
können. Nein, also in meiner Sicht oder aus meiner Warte heraus muss man da konsequenter sein. Du kannst nicht am Freitagmorgen das noch versuchen durchzudrücken. So blauäugig kannst du einfach nicht sein. Auch wenn man vom Hintergrund weiß, hör zu, diese Fernsehgelder werden eben in 4 Tranchen ausgezahlt und die 3. Tranche ist nach dem 26. Spieltag fällig. Da hängt wahrscheinlich ein 3-stelliger Millionenbetrag dran, so roundabout. Aber dennoch muss ich so konsequent sein und die Gesundheit der Bevölkerung, die Interessen des Einzelnen, der Athleten sowieso, über das Monetäre stellen. Und ich fand es dann einfach bezeichnend, wie dann jemand wie Aki Watzke am Sonntag in dieser Sportschau-Sondersendung so die Hosen runtergelassen hat und einfach gesagt, Leute, uns geht's nur ums Geld oder Rummenigge einen Tag davor. Ja, also Leute, so geht's nicht. Das geziemt sich einfach nicht, wenn man sich die Gesamtlage ansieht, dass wir hier in einer weltweiten Pandemie ausgesetzt sind, dann lass einfach mal dein Geldbeutel sein. Und finde ich mal bezeichnender, ist ja eigentlich auch das hat Seifert ja zugegeben immerhin, die leben von der Hand in den Mund. Das kann es doch nicht sein. In so einem Milliardenbusiness kann es doch das einfach nicht sein. Es wurden offensichtlich nur rudimentär Rücklagen gebildet, wenn überhaupt. Und jetzt kriegen sie alle das Flattern. Und dann kommt er mir mit solchen Geschichten wie von wegen Solidarität und Moral und so. Ja, das hat bisher keine Rolle gespielt. Was willst du denn jetzt hier? Also
man merkt natürlich in dieser Situation, auch bei Christian Seifert in der Pressekonferenz hat man natürlich auch gemerkt, wie unvorbereitet, das natürlich die auch getroffen hat. Zum Beispiel so Kleinigkeiten wie es gibt noch keine Satzung oder in der Satzung steht eben noch nicht, dass man per Videokonferenz zugeschaltet werden
kann. Also,
deswegen mussten die alle persönlich nach Frankfurt kommen, um das auch nochmal zu beschließen. Da sieht man mal, wie völlig unvorbereitet auch eine so große Organisation wie die DFL dann mit sowas konfrontiert wird. Was ich halt eben an dem Freitag einfach verantwortungslos fand, war die Tatsache, dass man offenbar bereit war, Geisterspiele durchzuziehen, zumindest da, wo es eben möglich war. Und das trotz der Tatsache, dass es bereits Vereine gab, wo es infizierte Spieler gab.
Natürlich.
Beim SC Paderborn mittlerweile ein Fall. Trainer Steffen Baumgart war ein Verdachtsfall. Und trotzdem wäre man bereit gewesen, trotz dieses Wissensstands den Spieltag durchzuziehen.
Schau dir nur den Sonntagsslot an, wo der VfB gespielt hätte. Der wäre ja auch in dieser, wie von Sky angekündigten, frei empfangbaren Konferenz gelaufen. Da waren, glaube ich, 2 oder 3 Mannschaften von den 6 waren schon in Quarantäne.
Ja.
Da war, glaube ich, die Partie VfB gegen Wien war die einzige, die nicht davon betroffen gewesen wäre. Wie wir seit heute, Stand Dienstag, wissen, hat es den SVW jetzt mittlerweile auch erwischt. Die sind auch komplett in Quarantäne, die Mannschaft. Ja, also das ist einfach unverantwortlich, Christian.
So ist es. So sehe ich das auch. Lass uns aber eben mal nochmal jetzt auf dieses konkrete Entscheidungspaket, würde ich mal sagen, wobei so wirklich viele konkrete Entscheidungen sind auch nicht dabei.
Weil nee, sie haben überhaupt nichts entschieden.
Was da am Montag passiert ist. Gut, wir wissen, offiziell sind also die beiden vergangenen Spieltage erstmal ausgesetzt, dann kommt die Länderspielpause. Es ist auch davon auszugehen, dass danach auch nicht weiter gespielt wird. Christian Seifert hat es dann so beschrieben nach dem Motto, wir müssen schauen, wie handlungsfähig die Vereine dann jeweils sind. Zum einen natürlich mit Blick auf Gesundheitsstatus, was das Wichtigste ist, zumindest in unserer Sicht mit das Wichtigste ist. Und dann eben auch, was die Liquidität angeht. Auch da ist es ja von Verein zu Verein unterschiedlich. Ich denke da beispielsweise an diese denkwürdige Pressekonferenz des Präsidenten von Union Berlin, der gesagt hat, also bei uns ist es jetzt so und so, aber hat schon mal jemand gedacht an die Bäckerei ums Eck, die uns jeden Heimspieltag die Brötchen liefert? Die sind die, die wirklichen Probleme haben. Um die müssen wir uns kümmern. Das heißt, da steht auch noch viel, viel mehr natürlich hinten dran. Das ist ein ganzer Rattenschwanz. Genau. Und das müssen eben die Vereine jetzt peu à peu vorzutragen versuchen. Also wie sieht das bei diesem und jenem Verein aus mit möglichem Spielbetrieb oder Geisterspielbetrieb oder wie auch immer bis Ende Juni, was ja jetzt möglicherweise die Zeit ist. Also man hat zumindest mal bis zum 30. Juni Zeit, weil die UEFA sich mittlerweile dazu entschlossen hat, die Europameisterschaft nicht stattfinden zu lassen in diesem Sommer. Und so kann man zumindest aus Vereinssicht noch ein bisschen Zeit gewinnen.
Also ich möchte in dem Zusammenhang nochmal, was den DFL-Entscheid, sage ich jetzt mal in Gänsefüßchen angeht, auf den Kommentar unseres Kollegen Marco Schumacher verweisen, der das mit deutlichen Worten adressiert hat, was da gelaufen ist. Wie gesagt, entschieden wurde eigentlich nichts, sondern es wurde nur formal bestätigt, was man am Freitagabend schon gesagt hat. Ja, nämlich, dass eben diese Pause jetzt mal vorerst für zwei Regelspieltage und dann Länderspielpause erstmal da ist. Ich glaube, wie du auch nicht, dass wir danach schnell wieder in einen Spielbetrieb kommen. Dazu ist die Lage viel zu ernst und noch überhaupt nicht einordnungsbar irgendwo. Und wenn man jetzt schon, wie wir seit eigentlich, glaube ich, einer halben Stunde ungefähr wissen, dass die Europameisterschaft verlegt wird, dann ist das natürlich schon mal ein deutliches Zeichen. Ja. Was jetzt natürlich Sache ist, das eine hast du angesprochen, das ist das Thema Lieferkette. Also was hängt denn da dran? Sicherheitsdienste, die Bäckerei ums Eck, Aramark, die irgendwie das Stadion bekochen. All diese Dinge natürlich, das ist wichtig und das wird auch eine Mammutaufgabe sein, das irgendwie für alle zufriedenstehend versuchen abzuwickeln. Der VfB ist da dran, auch wir sind da dran. Ich weiß, dass die Kollegen aktuell sich diesem Thema widmen. Auch das lest ihr dann die nächsten Tage bei uns in der App oder auf den Seiten Stuttgarter Zeitung, stuttgarternachrichten.de.
Die können wir noch schön pflegen von zu Hause aus.
Ja, das geht genau. Das geht noch, richtig. Ja. Und das andere Thema ist halt, was dann auch irgendwann, ich will nicht sagen, zum Damoklesschwert werden kann, aber was auf jeden Fall eine Rolle spielt, ist das Thema Vertragslaufzeit bei Spielerverträgen.
Ja.
Also wenn wir jetzt mal einfach ausgehen, nur von diesen 4 Wochen, die wir jetzt bisher ungefähr bestätigt haben, also Länderspielpause, die beiden Spieltage, gesetzt den Fall, du könntest dann wieder anfangen, müsstest du im 3-Tages-Rhythmus die Saison durchpeitschen, denn es ist nun mal so, bis zum 30.06. laufen einfach regulär Spielerverträge. Und das wiederum würde dann eine erneute, genauso wie die einen spielen mit Zuschauern, die anderen, eine erneute Wettbewerbsverzerrung nach sich ziehen, denn es gibt eben nun mal Clubs, die stark auf Einjahresverträge oder Laien setzen mussten, weil sie eben nicht anders zu einem vollwertigen Kader kamen. Und die würden dann, gesetzt den Fall, du bist bis dahin nicht fertig, teilweise einfach also nicht mehr mit ihrem vollen Kader den Wettkampf antreten können. Also sehr, sehr spannende Gemengelage. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie es da die nächsten Wochen weitergeht. Bin aber trotzdem, und dabei bleibe ich der Meinung, der Sport muss zurückstecken, wenn es um die gesamtgesellschaftliche Entwicklung angeht. Es kann nicht sein, dass wir hier in einem Ausnahmezustand leben und die Liga, weil sie eben muss und weil es halt um dicke Geldtöpfe geht, prügelt dann hier irgendwie diese Runden zu Ende, nur damit sie halt zu Ende gespielt sind. Das macht keinen Sinn und ich glaube auch, jeder Meister beispielsweise oder jeder UEFA-Cup-Teilnehmer sonst was wäre, glaube ich, nicht unbedingt stolz drauf, wenn seine Teilnahme oder sein Titel auf Basis eines solchen Entscheidung oder solchen Entscheidungen zustande kommen würde. Solche Titel, solche Qualifikationen sind nichts wert.
Ja, und es ist auch so, dass natürlich, weil eben alles noch so ein bisschen in der Schwebe steht, auch noch nicht ganz genau klar ist, du hast es gerade angesprochen, wie also das auch wertungstechnisch dann möglicherweise läuft. Auch da haben wir einen Überblick dazu gehabt von unserem Kollegen Heiko Hinriesen, der sich das mal am Wochenende angeschaut hat. Also runtergebrochen gibt es folgende mögliche Szenarien. Das eine ist, das Ding wird abgebrochen, weil einfach gar nichts passiert. Die Saison wird annulliert und wir spielen nächste Saison in derselben Konstellation wie in dieser, also auf den VfB runtergebrochen, der spielt dann wieder in der zweiten Liga. Eine andere Option wäre, dass man sagt, man stockt möglicherweise die Bundesliga auf, dann auf 22 Mannschaften, dann würden sozusagen die hinteren aus der Bundesliga nicht absteigen, gleichzeitig aber die ersten vier aus der zweiten Liga, also Bielefeld, der VfB, HSV und der 1. FC Heidenheim, aufsteigen in die Bundesliga und man würde dann eine 22er Runde spielen mit entsprechend mehr Absteigern dann. Du siehst, das alles hat so Auswirkungen auch auf die ganzen kommenden Jahre. Eine Option, die können wir vielleicht mal diskutieren, Philipp, ich weiß nicht, wie sexy du die findest, die auch so ein bisschen immer mal wieder gerade so ein bisschen durch die Gegend wabert, ist diese Playoff-Lösung, dass man sagt, also wenn irgendwann mal je gespielt wird, auch bei der UEFA gibt es ja wohl die Diskussion, dass man sagt, wir machen so eine Art Final Four vielleicht dann irgendwann im Sommer, da haben wir jetzt zumindest die Zeit dazu, also angenommen, man kann im Sommer wieder so kicken und das gesellschaftliche Leben ist wieder so, wie wir es einigermaßen kennen. Was würdest du von so einer Playoff-Möglichkeit halten? Also beispielsweise Europaplätze auf Abstieg oder halt in der Europa League Champions League ein Final Four?
Also, und gewertet wird der aktuelle Stand, also der Platzierungen, oder wie?
Vermutlich, ja. So wäre dann, also angenommen, wir können jetzt nicht mehr kicken, ja, und dann ist also das die Möglichkeit, wie wir es ausspielen.
Für mich haben die ersten beiden Varianten deutlich mehr Charme. Also einmal eine komplette Annullierung, ja. So bitter das ist für Mannschaften wie Bielefeld beispielsweise, die wahrscheinlich nie wieder so eine Runde spielen werden. Oder es also lange drauf warten müssen, bis das wieder vorkommt. Oder die Variante, du nimmst die ersten vier hoch, keiner steigt ab, man hat eine verschärfte Abstiegsregel über die nächsten Jahre und das zieht sich ja durch, bis die Ligen weiter runter. Das wäre fast noch das Fairste.
Das wäre soweit fair, als du zum Beispiel Mannschaften wie Werder Bremen, auch wenn sie schon einen gewissen Rückstand haben, natürlich das Rechnen nimmst, sagen, hey, wir hätten theoretisch hier noch 8, 9 Spieltage gehabt, ihr könnt ja nicht einfach die Möglichkeit nehmen, auf sportlichem Weg die Klasse zu halten. Du merkst, es ist schwierig und egal wie es wird, auch da wieder DFL, vor allem die 36 Vereine aus der ersten und zweiten Liga müssen, ich glaube, alle die gleiche Idee oder die gleiche optimale Lösung werden sie nicht haben, aber es muss natürlich ein Konsens irgendwann gefunden werden.
Du wirst ja natürlich, irgendeiner wird immer, sag ich mal, übervorteilt oder benachteiligt werden irgendwie. Ja, und es wird auch mit Sicherheit Klagen von einzelnen Parteien nach sich ziehen. Da kann man dann aber ganz schnell wieder den Leuten den Spiegel vorhalten und sagen, was ist jetzt mit eurer groß ausgerufenen Solidarität? Ja. Wo ist jetzt die Moral? Da ist sich wieder nur jeder selbst der Nächste. Also es ist ultra spannend und finde ich aktuell absolut nicht seriös einzuschätzen. Wir müssen einfach abwarten, wie sich das gestaltet. Es ist dann auch ein Stück weit unsere Aufgabe, als vierte Gewalt im Staate sozusagen, das Ganze zu beleuchten, zu begleiten, intensiv sowieso zu beleuchten und zu bewerten. Und das heißt, auf uns kommt eine spannende Zeit zu. Ja, ob wir jetzt zu Hause sitzen in der Unterhose, mit Telefonkonferenzen machen oder ob wir irgendwann wieder ins Büro zurück dürfen und auch mal wieder raus und den Rasen riechen, das bleibt momentan einfach abzuwarten.
Ein Leben lang dieselbe Unterhose an.
Ja, schön. Ja, ich hab's jetzt immer. Ich habe ja schon Vorsprung. Ja, ihr seid ja erst seit Freitagnachmittag im HO sozusagen. Ich hatte ja, weil ich so einen monströsen Schnupfen irgendwie mir eingefangen habe, ich bin ja schon seit Mittwochnachmittag quasi zu Hause. Ich habe zweieinhalb Tage Vorsprung. Bis jetzt läuft's noch ganz flüssig, wie bei Paul Breitner früher. Ja, alle anderen hatten die Hosen voll, nur bei mir läuft's ganz flüssig. Aber ich bin gespannt, also wie sich das auch hier ganz privat gestaltet. Ich meine, das gilt ja für jeden, das gilt für jeden unserer Hörer, nehme ich an. Das wird wirklich spannende Zeit und jetzt gilt es tatsächlich Arschbacken zusammenkneifen, Brust raus, Kopf oben halten und das Ganze angehen, sich solidarisch zeigen, den Nächsten unterstützen und gesund bleiben vor allem.
Das ist ein gutes Stichwort, Philipp. Andere unterstützen und sich solidarisch zeigen. Das können wir gleich gerne auch ein bisschen vorgreifen. Es gibt teilweise wirklich tolle Aktionen, unter anderem eben auch von einer Ultragruppe des VfB Stuttgart.
Richtig, der Schwabensturm 02 hat sich zu einer groß angelegten Hilfsaktion, ich will nicht sagen aufgeschwungen, das ist ein blödes Wort, aber die versuchen das gerade zu etablieren. Seit heute Morgen, wie gesagt, wir nehmen Dienstagmorgen, sind 3 Telefon-Hotlines geschaltet für die Landkreise Remsmoor, Esslingen und Stuttgart. Es sollen weitere dazukommen. Es gibt eine E-Mail, an die man sich wenden kann. Gemeinsam helfen at schwabensturm02.net, meine ich. Wir packen das in die Shownotes, aber es gibt einen Twitter-Account, der heißt ghelfen0711 mit begleitendem Hashtag, an dem man sich wenden kann, sowohl wenn man bedürftig ist, als auch wenn man die Aktion unterstützen möchte. Und da wird im Endeffekt das gelebt, was solche Gruppen ja schon immer auszeichnet, was auch ein großer Kritikpunkt immer ist, denn sie haben gegenüber Verbänden, Vereinen und der Liga Solidarität. Man möchte Risikogruppen unterstützen, indem man eben für sie einkaufen geht, beispielsweise Behördengänge erledigt. Einfach diese ganz klassische Hilfestellung zu den Nächsten, zu deinem Nächsten, zum Nachbarn, zum wen auch immer, wer auch immer das braucht, denn das ist jetzt ganz, ganz wichtig und das gilt gesamtgesellschaftlich, jetzt nicht nur auf den Fußballfan-Kontext runtergebrochen. Und so will's die Gruppe auch verstanden wissen. Das ist nicht nur an den VfB-Fan adressiert, sondern an jeden, der Hilfe benötigt. Und das gibt's auch nicht nur von den VfB-Fans mittlerweile, sondern auch, ich habe das auch von der...
Ja, überall, auch im Handball, ganz viele
Handball Vereine. Handball habe ich gesehen, ganz viele kleine Clubs hier in der Region. Die Nürnberger Ultras machen was, das Verband Bündnis Südkurve in Dortmund macht was. Und das ist ein, oder das sind Positivbeispiele, die sich hoffentlich multiplizieren werden in den nächsten Tagen und Wochen, denn wir werden das alle brauchen.
Ja, zusammenstehen, sage ich, das ist ganz wichtig und ich finde es dann doch auch schön, sowas zu sehen, auch ja, wenn man sich anschaut, wie teilweise auch Profis, Trainer auch mit der ganzen Situation umgehen, beispielsweise in Jürgen Klopp, der vor der historisch ersten Meisterschaft seit 30 Jahren mit Liverpool steht und aber auch ganz klar sagt, Leute, ja, es gibt Wichtigeres.
Ja, das ist kam übrigens wirklich, ja. Ja, kam übrigens vorher auch noch die Agenturmeldung, dass Liverpool jetzt erstmal bis auf 14 Tage alle Spieler heimschickt, individuelle Trainingspläne mitgibt, ja.
Also das ist schon sehr beeindruckend, was da eben momentan auch in der Sportwelt sich tut, weil da sind natürlich eben auch viele Vorbilder unterwegs, viele, wo die Kids aufschauen und das sind gerade ganz, ganz tolle Signale.
Wobei ich da im Fußballbusiness nochmal, auch wenn wir jetzt mal vom VfB nochmal wegkommen und ins Allgemeine gehen, Abstriche machen möchte. Ja, es gibt Aufrufe und Aktionen von Leuten wie Messi oder Cristiano Ronaldo, aber sage ich mal, klassischen Positivbeispiel aus Deutschland, außer ein paar Social Media Posts, die habe ich halt noch nicht gesehen. Ja, wenn ich mir da anschaue, was in der NBA passiert, die auch komplett im Lockdown ist, wo dann Spieler wie der 19-jährige Zion Williamson, ja, ein ganz, ganz junger Kerl, völlig frei hingeht und sagt, pass mal auf, ich übernehme für die nächsten 30 Tage alle Gehälter aller Arena-Mitarbeiter von meinem Gehalt, denn die sind dort oft nur Game per Game angestellt, ja, sind also bekommen einfach nichts, wenn keine Spiele stattfinden. Und das ist ein großartiger Akt, ein Positivbeispiel, wie ich es halt in Deutschland und noch nicht so gesehen habe. Und das würde ich mir wünschen, dass da der eine oder andere mit einem dicken Geldbeutel auch beim VfL Stuttgart vorangeht und sagt, Leute, ich tue was und versuche mit den Möglichkeiten, die ich habe, finanzieller Natur, Bedürftige zu unterstützen oder, sage ich mal, eine Art kleinen Fallschirm zu bilden für Leute, die es jetzt einfach brauchen.
Vor allem vor dem Hintergrund, weil ja eben bei diesen Plus-Minus-Rechnungen der Profivereine eben die Ausgaben in Sachen Spielergehälter mit die dicksten sind. Das ist das, wo die meiste Kohle rausgeht. Also die Einnahmen auf der einen Seite, Spieltag, was nehme ich ein, Fernsehgelder, Zuschauer, Marketing, Werbung, Sponsoring. Das ist das Plus und das Minus geht aber zu großen Teilen raus auf die Spielergehälter. Und wenn die natürlich in irgendeiner Form reinvestiert oder zurückgezahlt oder Abstriche gemacht würden, ich glaube, das würde auch den Vereinen selbst und vor allem natürlich auch den kleineren Vereinen, die nicht so sehr darauf angewiesen sind, sozusagen da Einsparungen zu machen, das würde denen dann, glaube ich, dann durchaus auch gut tun. Ja. Denn es gibt auch eben unter den Profivereinen gibt es natürlich auch solche und solche. Es gibt die auf Dauer locker durchkommen, ja, die großen vier, sage ich mal, in der Bundesliga. Aber danach wird es halt schon eng. Da wird es auch schon beim SC Paderborn sehr, sehr eng.
Und auch da wieder bezeichnend ein Herr Watzke, ja, der dann sagt, ja, wieso soll ich denn jetzt Vereinen helfen, die letzten Jahre nicht so gut gewirtschaftet haben wie wir? Also da muss ich sagen, da hole ich mir am besten gleich einen Termin beim Chiropraktiker vom lauter Kopfschütteln, ey. Das ist einfach.
Ja, vielleicht merkst du, dass ich mir irgendwie versuche, jeglichen Kommentar zu Aki Watzke zu ersparen, weil der, glaube ich, aus meiner Sicht völlig überflüssig zu sein.
Lass uns noch mal zur Mercedes-Straße zurückkommen. Wir wollen ein bisschen draufblicken, was denn da unten gerade los ist, wie es da aussieht, und wollen erst mal hören, was der Vorstandsvorsitzende zu der ganzen Causa zu sagen hat.
Ja, wir sind genau wie alle anderen auch sehr interessiert an dem, was gerade passiert. Die Nachrichtenlage ändert sich ja quasi stündlich oder sogar minütlich, und da sind wir aufmerksam. Wir im Verein müssen uns immer wieder auch zusammentun und auf die neue Nachrichtenlage reagieren. Wir sind es, der Austausch funktioniert sehr gut. Ich kann da allen Mitarbeitern nur ein Kompliment aussprechen, die auch sehr besonnen reagieren, bisher es auch getan haben. Und ich plädiere auch immer dafür, ruhig zu bleiben, denn wir können nur das tun, was die Experten uns raten. Das tun wir, uns immer wieder auf den neuesten Stand bringen. Und wie gesagt, bisher hat es sehr gut funktioniert.
Ja, man merkt also auch bei Thomas Hitzlsperger, das ist alles so ein bisschen in der Schwebe. Man weiß selbst noch nicht genau, ja, die Entscheidungen, die Situationen ändern sich täglich, fast stündlich. Auch da ist man so, ja, ein bisschen mittendrin, so in so einem Nirvana, und guckt gerade eben, wie man da selbst einigermaßen durchkommt. Feststeht, mit Blick auf die Profimannschaft, die trainiert nicht. Es gibt keinen öffentlichen gemeinsamen Trainingsbetrieb zumindest. Wir wissen, dass die Spieler individuelle Trainingspläne mit an die Hand bekommen haben und sich an die dann möglichst halten sollen, solange sie eben nicht am Trainingsgelände erscheinen. Und ansonsten gilt es wahrscheinlich erstmal abzuwarten, was denn jetzt dann passiert nach der Länderspielpause, der nicht stattfindenden Länderspielpause, aber sagen wir mal im Zeitraum, ja, Ende März, Anfang April. Wie geht es dann da weiter? Und dann wird man eben auch beim VfB schauen müssen, ob und wie da irgendeine Fortsetzung in irgendeiner Form möglich ist.
Ja, das und ich möchte nochmal deine Eingangsargumentation aufgreifen nach dem Einspieler jetzt, was Hitzlsperger angeht. Das möchte ich natürlich auch einschränken zu. Ich habe jetzt schön auf den Watzke draufgehauen, ich habe auf den Seifert draufgehauen, aber natürlich muss man ein Stück weit das schon so differenziert sehen, dass diese Personen das gerade auch nicht einfach haben.
Absolut, ja.
Weil die Lage eben so ist, wie sie ist. Wenn ich mir dann aber anschaue, was ein Politiker, von dem ich bisher wenig bis überhaupt nichts gehalten habe, nämlich ein Markus Söder, plötzlich zu leisten imstande ist in so einer Krise, wie der auftritt, wie klar der ist, wie konsequent in seiner Ansprache und damit halt auch irgendwo stützend für die Bevölkerung, weil sie merken, da ist einer, der hat einen Plan oder er gibt zumindest vor, einen zu haben und gibt halt eine klare Richtung vor. Das hilft gerade in der Situation schon, und das möchte ich auch nochmal erwähnen, es ist, glaube ich, nicht angebracht, irgendwie in Panik zu verfallen. Das gilt für jeden Einzelnen und für den Sport sowieso. Ja, und ansonsten nochmal, wie gesagt, wie es an der Mercedesstraße aussieht, da sieht gar nichts sieht da aus, sondern es gibt einfach nichts. Die Profis sind zu Hause, VfB 2 ist zu Hause. Der ganze NLZ-Betrieb wurde eingestellt.
Der Shop ist zu, es gibt keine Arena-Touren.
Der Shop ist zu, keine Arena-Touren. Immerhin gibt es noch eine schöne positive Nachricht, die heißt Frank Gefahrenhorst, falls sich der eine oder andere noch an seine Nationalmannschaftskarriere erinnert. Aber Frank Fahrenhorst ist neuer Trainer des VfB Stuttgart 2, und zwar ab dem 1.7.2020. Soll er die Arbeit aufnehmen. Er ist momentan noch bei der Knappenschmiede des FC Schalke 04 tätig als U17-Trainer. Eine Position oder ein Jahrgang, also Altersstufe unter der Legende Nobby Elgert. Die kennst du sicherlich auch,
Christian. Ja,
der legendäre S04 Talentemacher sozusagen, oder Starmacher muss man eigentlich sagen, durch dessen Hände Leute wie Özil, Neuer und Hövedes und wie sie alle heißen gegangen sind. Ja, und ich bin gespannt, kenne ihn natürlich nicht persönlich, kenne auch sein Wirken nur vom Blick von außen, bin gespannt, wie sich das gestaltet und ob er dann, auch das ist witzig, ob er dann Oberliga oder Regionalliga trainiert, ne, in der kommenden Runde.
Auch das ist die Frage. Ich würde mit Blick auf das große Ganze, sage ich mal, im Profibereich auch nochmal in die Entscheidungsfindung, in die Hände der Entscheider legen. Wie du gerade gesagt hast, es ist in der Politik momentan anscheinend möglich. Das ist traurig, dass wir solche Krisenzeiten brauchen, um zu sehen, dass man doch, wenn man zusammenhält, wenn man zusammen Entscheidungen fasst, was bewegen kann. Genau das Gleiche wünsche ich mir eben jetzt auch für die entsprechenden Entscheider bei DFB, bei DFL. Und auch da sehe ich noch nicht alle Fälle davon schwimmen. Noch kann man das alles zu einem einigermaßen passablen Ende bringen und hoffentlich eben dann gemeinsam da rauskommen. Aber jetzt ist es einfach gefragt, wie du gerade gesagt hast, auch ein Stück weit Leadership, dass die entsprechenden Leute, die was zu entscheiden haben, das verantwortungsbewusst, aber auch sehr überzeugt machen. Und auch dann nehme ich auch das, was auch viele aus der Politik sagen, was auch Christian Seifert gesagt hat, es wird einfach in der nächsten Zeit auch so sein, dass wir oftmals Dinge revidieren müssen, dass wir Entscheidungen schon am nächsten Tag revidieren müssen, weil wir merken, wir haben was falsch gemacht. Dieses Vertrauen, denke ich, müssen wir den Leuten auch geben. Allerdings, ja, sind sie jetzt eben gefordert und wir legen unser Vertrauen jetzt mit auch eben in die Hände dieser Entscheider. Ja,
da ist halt auch, aber auch wichtig, dass man dann halt auch diese Fehler, die man macht, offen kommuniziert. Ich mache die ja auch, aber dann muss ich halt, und wenn es im öffentlichen Raum notwendig ist, dann muss ich halt auch zu diesem Fehler stehen. Ich habe einen Fehler gemacht, ich versuche den zu korrigieren, ich korrigiere ihn im besten Fall und mache ihn einfach nicht wieder, auch im besten Fall. Ja, aber auch wir sehen es ja, wenn wir jetzt gucken, wie wir gerade arbeiten. Wir lernen jeden Tag dazu. Alles ist neu. Es ist einfach schwierig aktuell mit der Lage umzugehen. Dennoch finde ich, dass es eine ganz wichtige Botschaft ist, auch an euch da draußen, die ihr uns jetzt hört, aber auch von jedem jeder kann das in seinem persönlichen Umfeld tun. Nicht den Kopf in den Sand stecken. Oder besser, wer war's? Sand in den Kopf stecken, Matthäus oder?
Ich wollte gerade in Anführungsstrichen korrigieren, ja. Aber das ist sehr richtig gesagt, ja.
Ich glaube, wir sollten mal eine Folge machen, nur mit Fußballer-Zitaten, wenn ich richtig brauche. Ja, definitiv. Ruhig bleiben, kühlen Kopf bewahren, besonnen handeln, Leuten helfen, sich solidarisch zeigen, gesund bleiben, das sind die wichtigsten To-Dos gerade. Und dann wird sich zeigen, ob unser Land es schafft, noch vor einem kompletten Lockdown wie Frankreich oder Spanien in gewissen Regionen rumzukommen oder eben nicht. Und wir schauen einfach, das haben wir vorher schon erwähnt, der Redundanz zum Trotze sage ich es nochmal, dass wir unseren Job so gut wie möglich machen, dass wir euch informieren, auf dem Laufenden halten, Dinge richtig einordnen, bewerten, beleuchten. Das ist für uns jetzt auch wirklich eine sehr spannende Zeit und ich freue mich ehrlich gesagt drauf. Mehr als dass ich irgendwie Sorgen und Befürchtungen habe, dass das Ganze hier komplett in die Hose geht.
Ja, und auch da kann, also wir können ja da auch durch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Auch wir haben uns natürlich überlegt, nehmen wir jetzt die Woche eine Folge auf, was machen wir überhaupt, machen wir nicht. Und wir haben uns dazu entschieden, die Folge aufzunehmen, auch wenn, Gedankenstrich, die Qualität wahrscheinlich scheiße ist, aber wir haben uns dazu entschieden, ja, diese Folge aufzunehmen. Zum einen für euch, weil es doch auch so eine gewisse Regelmäßigkeit liefert. Wir wissen, dass es eben viele gibt, die uns da jede Woche hören. Da möchten wir am Ball bleiben. Und zum anderen, das gebe ich auch offen zu, weil es uns beiden ja auch Spaß macht und wir uns das auch nicht nehmen lassen wollen.
Klar. Und deswegen gilt auch weiterhin der Aufruf zum Fragenpott. Stand jetzt Nico Kovac Voice, gehen wir davon aus, dass wir auch nächste Woche eine Folge produzieren. Und ich würde sagen, bis Dienstag morgen nächste Woche 12 Uhr habt ihr noch die Möglichkeit, Fragen einzureichen. Ihr könnt das per E-Mail tun an info@meinvfb.de oder per WhatsApp-Voicemail an Christian.
An die Nummer? 160-989-35788. Ich wiederhole, 160-989-35788. Du siehst, wir haben die Nummer ausgepackt. Auch wir lernen aus unseren Fehlern, Philipp Meisel.
Yes, er tatsächlich, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, Leute, kurz, knackig, wir hoffen informativ, das war's für heute.
Meldet euch bei uns, wir freuen uns auch mit euch weiterhin über die verschiedenen Kanäle in Kontakt zu bleiben, das tut, glaube ich, uns allen gut.
Richtig, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook oder die Mail, die wir vorher genannt haben, ihr kennt die Kanäle, ihr wählt den eurer Wahl und haut uns an und wir versuchen alles zu beantworten, was irgendwie uns möglich ist und einfach auch drauf einzugehen auf eure Wünsche. Und gerade Wünsche ist tatsächlich ein Thema, ja, weil vielleicht den Schwenk nochmal zurück zum Redaktionsalltag. Wir sind es ja auch irgendwo gewohnt, den gleichen Rhythmus zu haben wie der Spieler, so ein bisschen. Ja, du hast irgendwie Wettkampfwochenende, dann hast du ein, zwei Tage so ein bisschen lose und dann geht's so langsam wieder los mit Hochfahren und dann steht der nächste Wettkampf an. Das fehlt uns jetzt und dadurch haben wir natürlich auch in gewissermaßen, ich will nicht sagen Themenarmut, aber es sind einfach weniger auf dem Markt. Also auch da gerne Input liefern, wenn ihr sagen, hey, darüber könnt ihr mal schreiben, das wäre doch eine Idee. Sehr, sehr gerne. Wir nehmen das alles wahr und nehmen es dann mit in die tägliche Konferenz und dann wird demokratisch meist entschieden, ob wir das machen oder nicht.
was wir so ein bisschen, das können wir schon vorwegnehmen, glaube ich, so ein bisschen retrospektiv gemacht haben. Das ist ja früher, hast du ja irgendwie, wenn Weihnachtspause war, hast du Bundesliga Classics geschaut, so aus Mangel an Alternativen. Und sowas Ähnliches haben wir jetzt auch auf jeden Fall schon mal vor. Wir blicken auf jeden Fall mal zurück, weil es ja gerade keinen aktuellen Fußball gibt, auf die schönsten Momente des VfB Stuttgart in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das ist etwas, das, glaube ich, auch für uns so ein bisschen guilty pleasure-mäßig ist. Wo ihr vielleicht auch eure Freude damit haben. Aber genau wie Philipp gesagt hat, falls ihr Anregungen habt, was wollt ihr lesen, hören, sehen, jederzeit, wir sind da dafür offen, freuen uns auf eure Nachrichten, eure Meldung. Und mir bleibt nur noch zu sagen, das klingt immer abgedroschen, aber es ist, glaube ich, noch nie so ernst gemeint wie in dieser Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif, passt auf euch auf.
Ich möchte die Sendung mit einem weiteren Fußballer-Zitat beschließen, nämlich dem von Horst Rubesch. Ich sage nur ein Wort, vielen Dank.
In diesem Sinne, bis wahrscheinlich nächste Woche. Ciao.
Podcast Stadt. Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.